Wenn ich so in eure Region komme, dann höre ich immer Grüß Gott in der Regel. Stimmt das? Dann füge ich immer hinzu, so schnell will ich ihn noch nicht sehen. Aber ich finde, das ist ein guter Brauch. Bei mir zu Hause, wo ich herkomme, da sagt man immer Moin. Morgens, mittags und abends. Das kommt aus dem Friesischen, aus dem Holländischen mitgeprägt. Moin, mir ist moi, mir ist wohl. Das sagt man, jawohl, so heißt das. Morgens, mittags und abends. Und immer wenn ich Richtung Frankfurt wieder gefahren bin im Siegerland, für die, die etwas auch mit unserer Region vertraut sind, A45 früher getankt habe, weil eine Tankfüllung nicht ausreichte, für gut 530 Kilometer von Norddeich bis nach Frankfurt, wo ich regelmäßig Woche für Woche über viele Jahrzehnte unterwegs war, dann schaute früher mal der Tankwart immer ums Auto, sah mein Kennzeichen und sagte etwas ironisch, ach, Ostfriese, moin. Also ich wünsche uns, dass uns moi ist, wohl ist. Amen. Und dass wir auch eine gute Nacht haben durften. Ich möchte uns wieder vertieft hineinnehmen in einen Grundgedanken, bevor ich ein paar Verse aus Römer Kapitel 5 lesen darf. Wie gesund ist die Liebe? Das impliziert auch, es gibt auch eine ungesunde Liebe. Die gibt es. Die Liebe der Mutter, die Liebe der Schwiegermutter, die Liebe des Vaters, des Schwiegervaters. Die Liebe, Punkt, Punkt. Es gibt auch pathologische Beziehungen, die einem nicht gut tun. Des Weiteren steht auf der nachfolgenden Broschüre, tust du mir gut? Was tut mir gut? Und ich möchte in dem zweiten Teil, in dem zweiten Schwerpunkt in Verbindung mit Römer Kapitel 5 uns in einige Verse mit hineinnehmen. Und ich möchte wenigen Persönlichkeiten unter uns zusprechen dürfen, lest du mal in Ruhe im Laufe des Tages, wenn du dich mit Schuldgefühl, mit Gewissenskonflikten, auch was deine Vergangenheit betrifft, dass das immer wieder durchbricht, dich auseinandersetzen muss, dann lest mal Römer 5, Verse 1 bis 11. Das ist Erlösung, das ist Befreiung. Aus Zeitgründen kann ich mich nur auf das Wesentliche beschränken. Da wir nun gerecht geworden sind, schreibt Apostel Paulus, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, hört mal, wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns gegeben ist. Ich bin dankbar, dass du da bist. Und ich möchte der jüngeren Generation sagen, 1 bis 40, ab 40 gehört man zur älteren Generation. Der jungen Generation möchte ich sagen, haltet es ein bisschen mit mir aus. Ich werde euch morgen Vormittag nochmal beschenken mit ein paar Grundgedanken. Nicht, dass ihr denkt, hier steht so ein grauer Esel, links rein, rechts raus. Habt ein bisschen Geduld mit der älteren Generation. Den muss ich erstmal predigen, damit die Jüngeren den Glauben nicht verlieren. Amen. Denn viele Jüngere haben den Glauben verloren, weil die Älteren den Glauben schon lange nicht mehr gelebt haben. Ist da was dran? Das ist ohne Zeigefinger gemeint. Das Leben ist nie statisch. Es ist immer dynamisch. Ich möchte mal bitten, dass wir uns nochmal das Bild von dem Trichter zeigen lassen. In Verbindung mit Prediger Kapitel 3. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Liebes Herz, ich möchte in dein Leben hineinsprechen. Bis zu diesem Tag. Dein Leben ist und war nie von einem blinden Schicksal geprägt. Lass dir das weder über deine Seele noch von Astrologen, noch von Esoterikern und Welterklärern, auch wenn sie sogar zur Pfingstgemeinde gehören. Lasst euch das nicht einreden. Du bist keinem blinden Schicksal ausgeliefert. Und egal was ist, am Ende bleibt es eine Realität. Alle Dinge dienen zum Besten. Und dann ist wieder die DNA, die sich geliebt wissen von Gott, dem Ewigen. Die Liebe Gottes, habe ich gelesen, ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Das lässt auch viele, viele Dinge aushalten. Als Schwester Christine das Gebetsanliegen um euer Ehepaar und die kleine Andrea, habe ich es richtig gehört, vorgetragen hat. Und ich will da nicht prophetisch hineinreden, das steht mir nicht zu. Bin ich erinnert worden an eine Begebenheit, die liegt etwa 10 Tage zurück. Ich habe einen 56-jährigen Mann beerdigt. Einige mögen sagen, viel zu früh, aber er war Alkoholiker, extrem. Hat sich 36 Jahre kaputt getrunken. Dann hat er Christus erlebt, durch die leidenschaftliche Hingabe eines baptistischen Pastors. Er hat Anker erlebt, dann 20 Jahre trocken gewesen. Aber sein Körper durch die ersten 36 Jahre war so ruiniert, dass Schicht im Schacht war. Und gefühlt ist er faktisch 86-jährig gestorben. Es war schon ein Wunder, dass er erst mit 56 in die Ewigkeit gerufen wurde. Und ich war auf dem Weg zur Trauerfamilie, im Nachtlang zu der Beerdigung und fahre durch eine Wohnsiedlung und sehe eine Witwe auf dem Fahrrad, hinten auf dem Gepäckträger ein großes Paket. Und ich kenne sie als Persönlichkeit in dieser Kleinstadt. Meine Stadt hat 30.000 Einwohner. Und ich bin so etwas wie eine Persönlichkeit auch des öffentlichen Lebens. Und man kennt sich über diese vielen Jahrzehnte. Und ich fahre ein bisschen vor, stopp, dann steig aus. Sie kommt vom Fahrrad, schaut mich an, sagt, Sie sehen aber gut aus. Sie sagt zu mir, Sie sehen aber auch gut aus. Das war schon eine gute Eröffnungsmelodie. Und beides war auch so gemeint. Und ich finde auch, ich sehe gut aus. Ich werde das nochmal verknüpfen, nachher. Und ihr Mann war unser Hausarzt, war mein Hausarzt, auch für meine Frau. Und ich weiß noch, als mein Sohn 13-jährig war, hatte meine Frau wieder zum 3. Mal eine Lungenembolie erlitten, morgens um 3.32 Uhr. Und einige unter uns wissen, was das ist wie Gewitter im Körper. Es war wie ein Phänomen, dass man eine Lungenembolie überlebt. Ich tastete zu ihr rüber, sie war ganz kalt, werd wach, schau, blaue Lippen, klassische Symptome, ich will das nicht so sehr vertiefen. Dann Krankenwagen, Spital, bum, bum, bum. Und er, der Freund, kam, 5.30 Uhr, und sagt, stell dich darauf ein, deine Frau kommt nicht wieder zurück. Meine 5 Kinder schliefen im oberen Bereich unseres Hauses, Schwiegermutter in der Einliegerwohnung. Und als ich vom Spital zurückkam, bin ich auf die Knie gefallen und habe gebetet, Gott, lass die Mama wieder zurückkommen, bis mein Jüngster 18 ist. Und die anderen wären dann bis 22 gewesen. Weil ich damals als Vater dachte, wenn Kinder 18 sind, dann sind sie erwachsen. Ich sag dir, noch nicht mal die 80-Jährigen sind erwachsen. Ich muss auch für mich einen Bonus einfordern. Ich gehe auf die 80 ja zu, auch wenn es noch 10 Jahre dauert. Nein, statistisch nur noch 8 Jahre und 4 Monate. So. Und als wir Mama beerdigten, war mein Sohn, der Jüngste, 33. Gott hatte 20 Jahre hinzugegeben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Auch in Drangsal, auch in Trübsal. Auch in Krankheit, auch in todbringenden Diagnosen. Und mein Freund, der Hausarzt, der starb mit 55 Jahren während des Bereitschaftsdienstes am 1. Feiertag. Und seitdem ist seine Frau Witwe. Sie war etwas jünger als er. Und dann erzählt sie mir Freudestrahlen. Stellen Sie sich vor, meine älteste Tochter wird jetzt zurückkommen als Ärztin und wird eine Praxis in unserer Stadt eröffnen. Meine andere Tochter hat gerade ihren Master gemacht in einem Kunststudium. Und die andere Tochter, die ist irgendwo in Amerika. Und ich habe mich mit der Witwe sehr gefreut, aufrichtig gefreut. Aber dann habe ich etwas später gedacht. In meinem ganzen seelsorgerlichen und auch aktiven Dienst als Leiter von verschiedenen sozialen Zentren, in der Beratung, auch in der Therapie, wenn ich irgendwie Menschen spontan treffe, die ich zum Teil auch kenne und die mich kennen, bei Fremden verstehe ich das noch. Ich habe nie gehört, dass jemand mir gesagt hat, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, ich habe schlecht geschlafen, ich habe meine Frau betrogen, ich habe irgendwie die Bank manipuliert, ich habe ein behindertes Kind, ich bin gerade aus der Psychiatrie entlassen, habe ich noch nie gehört. Wir erzählen immer Schönwetternachrichten und belügen uns kräftig dabei und versperren uns den Weg zum Herzen eines Menschen. Ist da nicht was dran? Wir sind so programmiert und halten uns an bestimmten Statussymbolen fest. Darf ich dich um das nächste Schaubild mal bitten? So ist richtig. Unser Leben ist aufgebaut auf Geld, auf Materialismus. Unser Leben ist aufgebaut auf Liebe, Beziehungen. Und unser Leben ist aufgebaut auf Gesundheit und Unsterblichkeit. Aber liebes Herz, das ist kein blindes Schicksal. Irgendwann hast du mal Probleme mit dem Geld. Wir definieren uns über Leistung. Mein Bruder Leiter, war der Vorname richtig, Norbert? Ja, Bruder Norbert, sagte, er hatte Mühe, 8 Minuten später anzufangen. Ne? Das lässt darauf schließen, dass du ein sehr unordentlicher Mensch bist. Interpretiere ich mal sehr großzügig. Wir sind sehr auf Leistung programmiert. Genau vor einer Woche habe ich in Heidelberg eine Hochzeit zelebriert. Ich habe noch nie ein Brautpaar so erlebt, die alles so präzise vorbereitet haben, wie Melissa und Martin. Hätte nur noch gefehlt, dass sie die Predigt selbst machen und mir die Trauformel abfordern. Perfekt, brillant. 15 Uhr in der Mauritiuskirche in Heidelberg. 3 Trauungen an diesem Samstag, genau vor einer Woche. 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr. Und der Küster und der Hausherr, die Pfarrerin und der Organist, weil sie die Freikirchler kennen, aber die kennen mich natürlich nicht. Ich falle aus dem Rahmen. Mir wurde ich hingewiesen. Denken Sie dran, 16.03 Uhr müssen Sie das Gotteshaus verlassen, damit das nachfolgende Traupaar auch alles vorbereiten kann. Das muss man einem Pfingstpastor schon sagen, das weiß ich. Es war 15 Uhr, die Glocken läuteten. Der Organist war schon asthmatisch und hoffte, wann kann er endlich die Pedalen bewegen. Aber die Braut kam nicht. Es wurde 15.05 Uhr, es wurde 15.07 Uhr. Es wurde 15.15 Uhr, dann kam eine SMS, vorher sagte aber der Brautvater, bitte alle Handys ausstellen. Ich stelle mich nach vorne, bitte alle Handys wieder anstellen. Dann kam auch die SMS, wir sind in der Baustelle hängen geblieben. 15.22 Uhr kam die Braut und dann kommt Herz, Schmerz, rühr mich, die traumhafte Melodie. Die feuchten Augen, jeder Bräutigam wird blass und jede Braut überstrahlt alles. Ist es nicht so? Und ich habe dann dem Brautpaar gesagt, ich kürze meine Predigt, kein Problem. Ihr kriegt es schriftlich nachgereicht. 16.03 Uhr war ich mit allem auch fertig. Das Leben ist nicht so planbar. Wir definieren uns permanent über Statussymbole. Und wie ist das mit den Zwanghaften? Wer wollte das gerne aufheben? Ja, natürlich. Ich habe sogar noch Hoffnung für dich. Ich möchte den Ordentlichen unter uns sagen, werde ein bisschen unordentlicher und leg mal die Füße auf den Tisch. Zieh nach Möglichkeit die Schuhe vorher aus. Und die Unordentlichen würde ich mal bitten, wirklich ordentlich zu werden. Die nicht mit Geld umgehen können, sollen sich Autorität geben lassen von denen, die mit Geld umgehen können. Und ein Haushaltsbuch führen und vieles andere mehr. Ich habe früh gelernt, reich wird man nicht, dass man viel hat, sondern reich wird man, dass man das nur ausgibt, was man hat. Versteht ihr? Und bitte, liebes Herz, hier sind viele Persönlichkeiten, 40 und abwärts. Fühlt euch nicht belehrt, aber werdet nachdenklich. Und alles, was hier steht, Arbeit, Bildung, soziales Leben, Wohnung, Haus, PKW, Urlaub und Testament. Alles ist nur eine Leihgabe. Und deswegen geht es oft durch Bedrängnisse. Und ihr ganz Älteren, ich möchte euch bitten, ordnet den letzten Weg. Meldet euch in einer Senioreneinrichtung an. Eure Kinder können das nicht leisten. Ich bin angemeldet im Nelini-Stift. Ab Pflegestufe 2. Und alles mit meinen Kindern besprochen. Und die haben geschrien, nein, Papa, du nie. Doch, sage ich, Papa, ja. Ich habe zu viel Elend gesehen. Mach ein Testament mit warmen Händen und verschenk es vorher. Verkleiner dein Haus und mach lieber eine Reise durch eure Apfelbaumplantagen. Und fäll deinen Apfelbaum zu Hause endlich und verbrenn ihn im Kamin. Trenne dich von deiner Bibliothek, wie ich vor 2 Jahren gemacht habe. 1000 Bücher haben Beine gekriegt. Und liebes Herz, es ist mir alles sehr schwer gefallen. Lerne das. Nicht erst durch Bedrängnis. Es braucht Agape. Was tut mir gut? Nicht Macht ausüben. Über Statussymbole, über Eigentum, über Bildung. Und auch die Klügsten werden am Ende verkalken. Das ist so. Lernt, ihr versteht, was ich andeuten will. Es braucht diesen Heiligen Geist. In einem Gebet klang es auch hier an. Beschenk uns mit dem Heiligen Geist. Das ist personale Liebe. Die muss sich konkret ausformen, nicht mit Worten, sondern mit Taten. Vorsorgevollmacht, Kontovollmacht. Wir hatten jetzt ein Familienfest in einem bestimmten Zusammenhang. Oder aus meiner Familie heraus, mein Sohn hat jede Autorität über seinen Vater. Der kann alles abräumen. Dieses Grundvertrauen muss eingeübt werden. Worauf ist dein Lebenskonzept aufgebaut? Auf den Geist des Materialismus? Auf Statussymbole? Es soll Männer geben, die pflegen ihr Auto mehr als ihre Ehefrau. Ich erinnere mich daran, vor einiger Zeit habe ich irgendwo hinten in der Kühlerhaube, Kofferraum eine Beule gehabt. Weil ich beim Rückparkieren einen Briefkasten geöffnet habe. Ihr glaubt nicht, wie viel Kommunikation ich mit meinen Männern hatte. Egal, wo ich war, auf der Tankstelle, irgendwo vom Einkaufscenter. Sie haben eine Beule. Dann habe ich mich immer angeguckt. Hat noch niemand gesagt, ich hätte eine Beule. Ach so. Das hat mich so genervt, dass ich zum Spengler gegangen bin, oder wie nennt man das bei euch, damit die Beule endlich rauskommt. Aber was ist schon ein Kratzer am Auto? Lieber kein Kratzer an der Seele. Und liebes Herz, ich sage nochmal, ich weiß, dass ich manchmal so lockerflockig werke. Ich bin das nicht. Ich heule mit, wie Menschen sich klammern, bitte das Bild wieder, wie Menschen sich klammern, an ihren Statussymbolen, an der Perfektionismus, an der Zwanghaftigkeit. Wir definieren uns alle über Leistung, aber Gott definiert uns über Gnade. Und von einem bestimmten Alter an brauchst du keine Leistung mehr bringen. Mir hat ein Freund mal gesagt, meine Mama bereitet Geburtstag so ungemütlich vor, dass es nicht mehr gemütlich ist. Versteht ihr? Dein Käsekuchen will man schon seit 30 Jahren nicht mehr essen. Aber den schluckt man runter, weil man denkt, du hast ein Sparbuch. Wir bauen unser Leben auf die Säule Liebe auf. Gesunde Liebe. Und viele Beziehungen sind ungesund, auch wenn die Fassade stimmt. Aber die Substanz stimmt nicht. Es gibt schon lange kein Kuscheln mehr. Es gibt schon lange kein Körper zu Körper mehr. Es gibt schon lange keine gleiche Blickrichtung mehr. Es hat sich alles auseinandergelebt. Es gibt so eine nette kleine Geschichte, eine Zugfahrt, sagen wir mal, von Graz jetzt nach Wien. Ein junges Pärchen sitzt im Abteil und ein älteres Pärchen sitzt da. Das ältere um die 80, die jüngeren um die 20. 30 Grad im Schatten. Die junge Frau hat Atemnot. Sie wird beatmet. Man nennt das Küssen. Und die ältere Mutti sieht das. Schaut ihren Vater an und sagt, Papa, das könntest du auch mal wieder tun. Daraufhin sagt er ganz entsetzt, meinst du, ich soll die junge Frau küssen? Ihr Lieben, beginn dich wieder selbst zu lieben. Hab dich zum Küssen gern. 51% Regelung. Ich liebe mich, dann kann ich meinen Nächsten auch lieben. Das ist ein urchristliches Gebot und das ist keine Erfindung der Psychologen. Schon das Recht nicht der tiefen Psychologen. Lernt das, übt das. Auf Liebe aufgebaut. Und oft hängt Liebe auch mit Leistung zusammen. Was ich euch erzähle, ist jetzt kein Witz. Ich habe 40 Jahre lang in einem Zentrum in der Schweiz am Vierwaldstätter See Jahr für Jahr Bibelwochen gehalten. Dies Jahr das erste Mal nicht mehr. Ostern gehe ich wieder hin für ein Seminar, auch auf eine Gemeindefreizeit, aber Jahr für Jahr. Und dann kommt zu mir in die Aussprache, ich gebe immer ein bisschen Zeit auch fürs Gespräch und das gerne, wäre nicht für Holiday da, sondern freue mich, wenn Menschen Vertrauen haben und dann rede ich gerne mit ihnen und höre ihnen zu. Und dann kommt ein Ehepaar zu mir, er so 1,62, sie gefühlt 1,93, schauen mich an und sagen, sie die Ehefrau, Bruder Roman, ich muss das jetzt mal in deiner Gegenwart loswerden. Wir sind jetzt 17 Jahre verheiratet. Jeden Samstag, kein Witz, muss ich einen Käsekuchen backen. Jeden Sonntag, 15.30 Uhr, Kaffee und Tea Time. Und ich will das sagen in Gegenwart von dir als Seelsorger. Ich schaue meinem Mann dabei an. Ich habe keine Lust mehr, diesen Käsekuchen zu backen und immer Sonntag 15.30 Uhr den Kaffeetisch zu decken. Der fängt an zu strahlen. Kein Witz. Fällt dir unten im Hals und sagt, Schatz, seit 17 Jahren esse ich den und ich mag den gar nicht. Kein Witz. Realität. Und ich könnte das fortsetzen, solche Beispiele in Legion. Der rote Faden, Leistung, auch in der Liebe. Die Kinder, alle Matura, aber können kaum mit Messer und Gabel essen. Versteht ihr? Und erinnert euch an die Vorbemerkung von gestern, das sage ich den Tagesgästen, die jetzt hinzugekommen sind. Charakter wird nicht über Schulnoten gebildet, sondern über Herzenskultur. Es gibt viele weiche Faktoren, die das Leben reich machen. Und die lernst du nur durchs Leben. Da übst du Geduld ein, Bewährung ein. Trübsal ist keine Zumutung, sondern ein Reife, Prozess. Der von mir sehr geliebte Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. Wir können erst ernten, wenn wir geblüht haben und verblüht sind. Und das ist die dritte Säule. Gesundheit. Du liebe Zeit, was wird heute alles auf dem Gesundheitsmarkt angeboten? Ich sag euch. Aber irgendwann wärst du faltig, damit du im Lebensfinale noch was zum Entfalten hast. Und der Bauch ist so gebaut, dass er nicht auf die Erde haut. Und ein gerader Rücken kann auch entzücken. Versteht ihr? Wir schaffen permanent irgendwelche Normen. Und ich habe verschiedene Kreditkarten, darunter eine Karte für die Douglas-Kette. Kennt ihr diese Kosmetikkette? Immer vor Geburtstagen und Richtung Weihnachten kommen die zum Einsatz. Ich werde immer angeschaut wie so ein Alien aus der unsichtbaren Welt. Und dann mache ich bestimmte Einkäufe. Eine meiner Töchter liebt das, die andere jenes. Eine ist immer ganz verlegen und wagt es kaum zu sagen, Chanel Nummer 5. Wie Marilyn Monroe mal gefragt wurde, was ziehen Sie heute an, sagte sie, ein Tropfen Chanel Nummer 5. Versteht ihr? Aber immer wenn ich in diese Douglas-Kette gehe und dann die Damen sehe in diesem Team, dann denke ich immer, wo kommen die eigentlich her? Sind die alle aus dem Labor oder aus der Retor? Versteht ihr? Die sind von so einem Stern, ich möchte dir mal morgens um 3.30 Uhr treffen. Ihr versteht. Und ich sag euch, ich habe gelernt, auf das Trimm-dich-Rad in drei Phasen zu gehen, meine 4 Kilometer am Tag zu laufen, auf ausgewogene Ernährung zu achten. Aber lass mir bitte mein Kotelett auch mit dem Knochen dran. Und ich lasse dir deine Veganer-Schnitte. Versteht ihr? Gesundheit ist zu einem Kult geworden. Aber irgendwann kommen die Risse. Warum? Die Ewigkeit sucht ihren Weg. Dem können wir uns nicht entziehen. Und natürlich sind wir sehr privilegiert. Wir haben sauberes Wasser, wir haben Medikamente, wir haben Ärzte. Laktosefrei. Und die Milch ist im Angebot. Alles richtig und wertvoll. Aber irgendwann knirscht es. Irgendwann merken wir, es bleibt nicht so gesund. Und dann braucht es diese Agape, diesen Heiligen Geist, auch mit den Begrenzungen der Gesundheit und seinen Plattfüßen umgehen zu können. Versteht ihr? Eine ältere Schwester hat mir mal geschrieben und hat mir sehr gefallen. 86-jährig. Oh, sagt sie, Roman. Und ich schätze sie sehr, eine tolle Frau, heißt Maria mit Vornamen. Alt werden ist nicht schön. Und da ist was dran. Aber dann hat sie hinzugefügt, aber nicht alt werden ist noch wenig schöner. Versteht ihr? Noch da sein zu dürfen, in relativer mentaler Klarheit. Und es ist doch gut, dass wir im hohen Alter, Gott bewahre uns allerdings vor Demenzen, dass wir manches vergessen. Vieles ist doch gar nicht mehr wert, sich zu merken, oder? Mach dir eine Zettelkultur, dann bist du gut aufgestellt. Unser Leben ist aufgebaut auf den Geist des Materialismus, auf Beziehungen und auf Gesundheit. Das hat alles seinen Wert. Aber um ausgewogen zu bleiben, wenn nach Prediger 3 die Phasen kommen, lachen und weinen, bauen und nicht mehr bauen, tanzen und nicht mehr tanzen. Ihr versteht, das Leben ist immer ein Zyklus und niemals statisch. Zeigst uns das nachfolgende Bild bitte. Es braucht etwas vom Himmel für uns Menschen. Den Glauben, von Gott gewollt, Und das Religiöse, das werde ich morgen nochmal besonders thematisieren, diesen Spirit, das macht den großen Unterschied aus zur Schöpfung, zur Natur und aller anderen Kreatur. Der Heilige Geist ist ausgegossen in das Spirituelle des Menschen. Wir haben einen Schatz in erdenen Gefäßen. Und ihr Lieben, das Leben ist ein Geschenk. Gleichgültig, ob gesund oder behindert, ob stark oder schwach, ob jung oder alt, ob Mann oder Frau, egal welche Statussymbole, ob in erfüllter Beziehung oder unerfüllter, ob mit Gesundheit oder Begrenzungen, alles ist relativ. Wir brauchen diesen Schatz in erdenen Gefäßen. Der Heilige Geist ist der Sauerstoff, dass wir atmen und leben können. Amen. Römer 5, Vers 5. Wir sind gerecht gemacht durch den Frieden Gottes. Der Schuldbrief ist zerrissen und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das weitere Schaubild macht deutlich, wir durchlaufen alle gewisse Wandlungen. In der Jugend, das hoffe ich doch. Und bitte, ihr Älteren, lasst doch die jungen Leute begeistert und stark sein. Sie erleben ihren Frühling, der Winter kommt noch früh genug. Lasst sie doch verrückt sein, über Tisch und Bänke springen. Ihr jungen Leute, färbt euch die Haare, wie ihr wollt. Nach der Wende 1989 war ich weit in Dresden, in der sächsischen Schweiz, auch auf einer Gemeindefreizeit. Und vor mir saßen zwei junge Ladies, so wie ihr beide. Ich habe euch heute Morgen schon angeschaut. Tolle Ladies seid ihr. Und ist das die Mama neben euch? Ach so, ich dachte, war die Mama. Auf jeden Fall hat sie so gestrahlt. Aber dann ist sie für Kindergeld für euch zuständig, okay? Und vor mir saß so 15-, 16-jährig. Die hatte Haare rot, grün, gelb und vieles andere mehr. Und ich habe über Psalm 8 gesprochen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und habe dann so sinngemäß herausgearbeitet, aber die Krone der Schöpfung bist du und ich. Und dann habe ich auf eine ältere Schwester neben diesem bunten Paradiesvogel, die da saß, ihr seht ja so brav aus, aber bleibt nicht so brav, habe ich gesagt, Oma, liebe Schwester, so wie die junge Lady neben dir sitzt, so würde ich mir mal wünschen, dass du dir deine Haare färbst. Und die kriegte fast einen Herzkollaps. Hätte fast reanimiert werden müssen. Später kam sie zu mir und sagt, Bruder Roman, du glaubst das nicht. Das ist meine Enkeltochter, die neben mir sitzt. Und ich habe heute Morgen noch gesagt, so kann ich dich nicht mitnehmen auf die Gemeindefreizeit. Was soll dieser Pastor aus dem Westen denken? Bei uns herrscht keine Ordnung, wenn er dich so sieht. Und die hatte Format, die Dame. Sie sagt, Bruder Roman, ich werde mir das nächste Mal die Haare so färben, wie meine Enkeltochter sie hat. Und sie war 78. Versteht ihr? Den Frühling den jungen Leuten lassen. Amen. Diese Begeisterungsfähigkeit, träumen, verrückt sein, Zukunft erobern wollen. Versteht ihr? Und hier fehlt irgendwo eine Tür zum See, finde ich. Den weiten Weg da nach hinten. Aber man kann auch mal drüber steigen. Nur musst du aufpassen, dass nicht gerade das jemand sieht. Versteht ihr? Den Frühling. Kannst du dich noch an deinen Frühling erinnern? Mein Frühling war herrlich. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Wunderbar. Verrückte Dinge. Mit Leidenschaft. Und auch in meinem Frühling wollte ich jeden Menschen bekehren. Ihr glaubt das nicht. Keiner war vor mir sicher. Wo ich war, habe ich von meinem Heiland erzählt und geschwärmt. Und manche haben sich geöffnet. Frühling. Dann gibt es den Sommer. Der sollte eigentlich von Zuversicht geprägt sein, das Mittelalter. Und viele entfernen sich dann. Hausbau, Familie, Beruf, Stress, versteht ihr? Karriereplanung, tausend Geschichten. Urlaub und ich weiß nicht was alles. Der Sommer ist oft eine gefährliche Zeit, wo Menschen sich isolieren und abkapseln. Da gibt's auch die ersten Niederlagen. Und da geht's dann durch diese Modebegriffe, Burnout und andere Dinge und so weiter und so fort. Auch Trennungen und. Also es gibt so ganz vieles. Der Sommer ist oft gefährdet, obwohl er von der Zuversicht getragen sein sollte. Dann kommt es zum Herbst des Lebens. Und wenn man dann realistisch wird, dann gesteht man sich auch Schwächen ein. Dann kommt es, wie man so in der Fachsprache sagt, zu einer objektiven Einstellung über sich selbst. Im Herbst des Lebens sollte man sich mal von außen betrachten und begreifen, andere sind auch gut. Und ich bin nicht nur der Beste. Versteht ihr, was ich sagen will? Es geht da nicht um eine falsche Demut unterm Teppich. Und dann braucht es ein gereiftes Ich als Mann oder Frau. Mit der Summe dessen, was aus Frühling und Sommer schon zusammenkommt, im Herbst des Lebens anzunehmen. Es braucht immer wieder diese Agape, oder? Es braucht immer wieder diesen Heiligen Geist, dass in der Nachdenklichkeit sich keine Depression auswirkt und bei manchen sogar eine Suizidneigung, aus dem Leben gehen zu wollen. Und dann liest man mit einem in den Todesanzeigen, plötzlich und unerwartet, und rechnet die Jahre nach 53, 48. Und wenn man klug ist, weiß man manchmal, was sich dahinter verbirgt. Und dann kommt es zum Winter. Da beginnt die Ewigkeit, ihren Weg zu suchen. Da gibt es dann Krankheiten. Da gibt es Lackschäden. Und es gibt auch manchmal ein zu spät. Ich möchte uns Mut machen, im Herbst und im Übergang zum Winter sein Lebenshaus gut zu bestellen, mit dieser Agape sich beschenken zu lassen, wieder ein Signal zu geben und zu sagen, herzlich willkommen. Und wenn du nicht nach Hause kommen magst, können wir uns auch treffen, irgendwo am See, in einer Lokalität. Ich möchte dich nur schauen dürfen, die Hand reichen, ein wenig zuhören, Dinge ordnen, wieder auf den Weg bringen, nachdenken, sich erklären, aber nicht rechtfertigen. Das ist ein großer Unterschied. Es braucht diese Agape. Und zum Finale, unsere Lebenslinie ist nicht statisch, immer dynamisch. So wie ich gelesen habe, Bedrängnis bringt Geduld, Geduld Bewährung, Bewährung Hoffnung, aber Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir sind herausgefordert, ich habe das so ein wenig dargestellt, in 25 Jahren, wenn sie uns geschenkt werden, und dann biblisch, in diesem Kontext zu leben und zu wissen, in unseren Lebensphasen ist Gottes Liebe ganz real. Wie gesund ist deine Liebe? Und jetzt verbinde ich das zu Gott und Christus. Ist sie von Leistung bestimmt? Ist sie von Frömmigkeit bestimmt? Ist sie von Formeln bestimmt? Oder ist sie getragen von der Gnade, der Versöhnung? Darüber heute Abend noch etwas mehr in einem anderen Kontext. Dieser Spirit, dieser Heilige Geist. Und durch das Beten, darüber möchte ich morgen früh sprechen, erfüllt sich der Chronos. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott, Agape, Christus, Heiligen Geist, Engel auf zwei Füßen oder auch mit Flügeln, damit wir unser Kairos erleben dürfen. Unser Leben ist kein blindes Schicksal. Und die Überschrift an diesem Morgen ist, du bist von Gott gewollt und geliebt. Egal in welcher Phase du dich befindest. Und hör auf, diese sechs steinernen Wasserkrüge immer vor dir herzuschleppen. Ich habe doch alles getan für dich, meine Frau, für dich, mein Mann. Ich habe doch alles investiert für euch Kinder und auf so vieles verzichtet. Ich habe doch so viel gebetet und geglaubt für die Gemeinde und für Christus. Und ich bin immer nicht Raucher geblieben, weil ich nicht glauben konnte, die Raucher kommen in den Himmel. Versteht ihr? Als ich meinen Herzinfarkt hatte, vor gut 15 Monaten, mitten auf der Autobahn A4 vom Dresdner Tor, 21 Uhr, habe dort auch eine Hochzeit vorher zelebriert. Und dann bin ich von der Festversammlung fort, weil ich zu einem anderen Termin für den nachfolgenden Tag sollte. Und dann spürte ich schlagartig, da war was. Und dann bin ich rausgefahren, zum Hotel, raufgegangen. Nach der Stunde war dieses Höllenfeuer immer noch da. Bin wieder ins Auto gegangen. Ich bin so ganz runtergeregelt, recht angstfrei. Und ich wusste, jetzt kommt vielleicht der Umzug in den Himmel. Und dann bin ich selbst in die Ambulanz, ins Herzzentrum, raufgegangen, vorher noch mein Auto abgestellt in einem Parkplatz, wo ich dachte, der kann noch 3 Tage ohne Knöllchen stehen. Ja, ich würde auch was für die Kollekte geben und doch nicht immer fürs Bußgeld. Und dann in die Ambulanz und sagte, hallo, ich brauche einen Dompteur, hier ist ein Löwe drin. Die guckte mich an, ich sage, ich bin nicht betrunken. Und dann ging das Ganze los, Herzkatheter und vieles andere mehr und dies und das und jenes. Und bei der Anamnese dann, hochinteressant, fragt die Ärztin mich, haben Sie getrunken? Nein. Haben Sie geraucht? Nein. Hätte nur noch gefehlt, dass sie gefragt hat, wie viele Frauen hatten Sie? Ich war nur mit einer verheiratet. Und. Und dann schaue ich sie an und sage, Frau Doktor, und es war ja noch da die Hölle drin. Ich sage, Sie denken, ich lüge. Ich bin aufgewachsen in einer freikirchlichen Gemeinschaft. Da hieß es, wer mehr als eine Frau liebt, kommt ins Fegefeuer. Wer raucht, kommt nicht in den Himmel. Und wer trinkt und seine Sinne verliert, im Himmel gibt es keine Betrunkenen. So bin ich, habe ich gestern angedeutet, sozialisiert. Und stellt mal vor, was die Kardiologin sagte. Und das finde ich großartig. Schaut sie mich an und sagt, Herr Sievert, das war nicht das Schlechteste, wie Sie aufgewachsen sind. Warum? Hätte ich gesoffen, durchgeraucht, hätte ich meinen Körper ruiniert. Versteht ihr? Und im höheren Alter kriegst du Schlaganfall. Kriegst du Stoffwechselprobleme, Diabetes. Kriegst du einen Herzinfarkt. Ich vermute allerdings, dass meine Frau gesagt hat, also Petrus, lass den noch da unten. Der regt mich noch auf, wenn er jetzt kommt. Der ist immer noch nicht so ruhig geworden, wie ich das gehofft habe. Also mache ich jetzt noch mal eine Warteschleife, bis es dann wirklich nach Hause geht. Und das meine ich so ohne Ängste. Und ich möchte was in dein Herz hineinlegen. Sei stolz über deine Gemeinde. Sei stolz über deine Kindheit und Jugend, dass du fromm aufgewachsen bist. Sei dankbar für deine Normalität. Schwestern, Brüder, das größte Geschenk meines Lebens ist, dass ich Jesus mit 12 erlebt habe. Ja. In einer Hinterhofgemeinde mit 40 Leuten, ohne Pastor, 3 Älteste, die waren nur alt. Und jeder dieser Ältesten hat jeden Sonntag gegen den anderen gepredigt. Nach dem Wort des Apostel Paulus, ein jeder habe gegen den anderen etwas. Und da habe ich gesessen und kriegte meinen roten Tee und meinen Streuselkuchen. Da war eine kleine Chorgruppe. Schwester Röstnick in ihrer Dachstube hat mich eingeladen. Ich war sowas wie ihr geistlicher Sohn. 12, 14, 16-jährig. Oma Schawohl hat mir mal Spiegeleier gemacht, wenn ich später zur landwirtschaftlichen Schule fuhr. Und sie sagte mir, Jungerchen, du musst stark werden. Dann krieg ich 3 Eier, 6 Eier, 9 Eier. Versteht ihr meine heutige Vitalität noch? Ess Spiegeleier. Mit Speck. Amen. So bin ich aufgewachsen. Und später haben Menschen zu mir gesagt, ihr könnt googeln mit meinem Namen. Viele Einträge. Ach du liebe Zeit. Und manche haben mir gesagt, Da war ein Weg in die Politik, da war ein Weg da an der Hoch und so weiter, Hoch und so weiter. Haben gesagt, Herr Sievert, Sie haben es doch nicht nötig, zur Sekte zu gehören. Wie bitte, sage ich? Ich bin gerne in der Sektkellerei der Pfingstgemeinde. Jeden Tag ein Glas Sekt, gefüllt mit dem Heiligen Geist, ist prickeln, ist Sauerstoff für die Seele. Wer wäre ich? Und ich bin so dankbar, dass auch viele Ältere da sind. Trotz sozialer Stellung, beruflicher Karriere, Statussymbolen. Das soll dir alles nicht genommen werden. Aber das Größte ist, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Glaub mir das. Und wer wäre ich? Ich hätte einen schlechten Charakter, wenn ich meine Herkunft als Zwölfjähriger verleugnen würde. Die Pfingstgemeinde war meine Familie und der habe ich das zu verdanken, was ich heute sein darf. Lernen wir in dieser Spiritualität im Chronos auszuhalten. Nein, ja im Chronos, in der gottgegebenen Zeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter durchzuhalten, bis der Kairos kommt, diese Agape. Und Kairos heißt von Gott geschenkte Segnungen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, steht im Galaterbrief. Chronos ist die Zeit, die uns gegeben ist. Und dann gibt es so Kairos-Erlebnisse. Als Jesus auf dem Berg Tabor war, das war ein Kairos. Lasst uns hier Hütten bauen. Als Jesus wandelte auf dem See Genezareth, das war ein Kairos. Als Jesus am See Genezareth war, am Auferstehungsmorgen, und einem Petrus sagt, hast du mich lieber als diese? Das war Kairos. Versteht ihr? Und du hast einen Ehering oder nur einen Schmuckring? Irgendwann hat jemand mal gefragt, willst du seine Frau werden? Das ist ein Kairos. Oder was wir gehört haben in der Fürbitte, die Andrea zu haben, egal mit den Sorgen. Es ist ein Kairos. Mein Kairos war zum Beispiel weder meine Heirat, noch meine Ausbildung, noch Studium, noch pastoraler Dienst, noch Präses, noch eine politische Wertschätzung, noch dies und das. Mein Kairos war, als ich 5-mal Vater wurde. Ah, ich könnte immer noch Vater werden. Ich sag euch das. Ja, schenkt sie mir ruhig in der Pubertät. Ich bin schon drüber hinweg. Aber versteht ihr? Chronos, die von Gott gegebene Zeit. Aber es braucht immer ein Kairos-Erlebnis, dass wir durchhalten, dass wir dranbleiben, dass Gott uns den Heiligen Geist, seinen Sohn, Engel mit zwei Füßen, Offenbarung, ein Wort Gottes schenkt. Oder mein Kairos war das Zentrum Nazareth, das ich heute abgeben darf. Vor 40 Jahren habe ich es übernommen, umgerechnet in Euro, mit 7 Millionen Euro Schulden. Jeden Monat musste ich 25.000 Euro Zinsen zahlen. Hatte nur ein Bibelwort und eine unaufgeregte Frau und eine Schwiegermutter im Gepäck und 5 kleine Kinder. Und einen unbändigen Willen, um mit der Kanzlerin Merkel zu sprechen. Wir schaffen das, no. Mein Motto war, wir machen das. Und dann schaffen wir das auch. Und das ist die Krise auch in unseren Gesellschaften in Zentraleuropa. Wir wollen das nicht mehr machen, sondern wir wollen unseren Besitzstand verteidigen. Und am Ende sage ich euch, erlaubt mir diesen kurzen Exkurs, werden wir alle verlieren. Alle. Wir müssen eintreten für Werte und Normen. Und. Und ich will nicht den Gutmenschen herauskehren. Lernen wir. Es bringt und es kommt auf Bewährung an. Bedrängnisse gibt es. Aber dann reift die Frucht der Geduld. Dann kommt es zur Bewährung. Und dann keimt die zarte Pflanze der Hoffnung auf. Und dann kommt die Agape. Und Gott hat einen Weg zu deinem Herzen und zu dem Herzen der Menschen, für die du in der Fürbitte eintrittst. Ich möchte uns Mut machen, diesem Gott zu vertrauen. Und nicht sein Lebenskonzept primär auf Geld, auf Liebe und Gesundheit, auf Leistung und auf Beziehung und auf Statussymbole aufzubauen, sondern auf Christus und dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass er Kraft gibt für das Lebenskonzept. und dass wir abheben können wie der Wasserflieger. Amen. Lass mich beten dürfen. Und Herr, du weißt, wie das Herz jedes Einzelnen aussieht. Du weißt um Frühling, um Sommer, um Herbst und Winter. Du weißt, wer in einer Geduldsprobe sich befindet und auch im Bedrängnis. Die Geduld lässt einen kaum noch schlafen, weil man so ungeduldig ist und schreit, wie lange soll es noch gehen. Aber ich möchte dich bitten, Vater im Himmel, beschenk uns mit deinem Heiligen Geist, mit dieser göttlichen Agape, sich selbst anzunehmen und auszuhalten, in Gesundheit hineinzureifen und dir zu vertrauen, dass du ein Kairos-Erlebnis schenkst. Ich danke dir, dass du für jeden von uns ein Kairos hast und das Beste wird noch kommen. Danke, dass wir von dir gewollt und geliebt sind. Unser Leben ist ein Geschenk und kein Problem. Gib uns einen neuen Blick. Amen. Und danke für das Nachfragen, wie versteht man Kairos? Und das finde ich ganz wichtig. Dinge, die man im Leben nicht versteht, bitte immer wieder nachfragen. Und vor euch steht jemand, der deswegen so klug geworden ist, weil ich Menschen gefragt habe, die klüger sind als ich. Bis heute. Ich habe immer gefragt, erzähl mir davon. Deswegen kenne ich mich zum Beispiel auch aus mit dem Liebesleben der Bienenvölker. Gott segne uns. Amen.